Ich fände es interessant, zu Beginn des Gesprächs zu erfahren, wie ihr an die Aktion rangegangen seid. Also wie die Textauswahl beispielsweise war oder wie die Idee entstanden ist, ob es die Idee schon vorher gab.
2013, 14 gab es den ersten Workshop mit Magdalena Waligowska von der Uni Bremen. Und das war eine Mischung aus Studentinnen von der Uni und von der HfK Bremen. Und da haben wir uns erstmal mit der Stadt Bremen auseinandergesetzt, was da eigentlich passiert ist in der Zeit der Immigration, wie sah das aus mit der Auswanderung, mit dem Frauenhandel, und sind dadurch auf einen Vortrag gestoßen von dem Rabbiner Rosenack aus Bremen. Und haben eigentlich so den ersten Part von diesem Workshop seiner Person gearbeitet, weil wir herausgefunden haben, dass er einen Traum hatte. Und das war, eine Zeitung auf Jiddisch herauszubringen, um Mädchen zu warnen, und sie zu warnen von Gefahren. Und leider kam es nie dazu, dass er diese Zeitung veröffentlicht hatte. So haben wir eben diese Zeitung veröffentlicht und die online gestellt. Das ist eine Seite, die existiert nur digital auf Jiddisch. Die ganzen Übersetzungen stehen darunter. Und aus diesem Workshop gab es einen Folgeworkshop, wo es darum ging, eine Aktion im öffentlichen Raum zu gestalten, wo dann eine Fortführung war. Des ersten Workshops aber, wo es halt auch darum ging, mit dem Schwerpunkt, wie geht man mit historischen Themen um? Und wo ist die Verknüpfung mit dem Alltag heute? Und wie kann man im Alltag in einem öffentlichen Raum eine Aktion, eine Kunstaktion gestalten?
Also für mich war auch die Frage, wie kann man effektiv in den öffentlichen Raum eingreifen? Bei der Aktion selbst auch eher ein bisschen schon allgemein so. Man ist dann so ein bisschen im Rausch, weil man dann sich wünschen würde, dass man das besser irgendwie von außen beobachten kann, aber man weiß, dass es das nicht geht. Und man ist so total drin, dass man auch irgendwie in dem Moment einfach jetzt versucht, jetzt auch die Leute gucken, oh, wie finden sie das? Sind da jetzt auch Leute, einfach zufällige Zuschauer, Zuschauerinnen, die jetzt einfach so sich wundern oder, und man kriegt das eigentlich auch nicht so wirklich mit. So.
Also technisch lief das ja alles ziemlich gut, und ich habe halt irgendwie, war ich total fasziniert davon, dass ich plötzlich so formale Sachen viel eher wahrnehme als inhaltliche. Also ich habe halt viel an diesem Film gearbeitet und habe da immer so drin gesteckt, und in diesen Sätzen war ich so, weiß nicht, schon fast irgendwie ein bisschen gefangen, und kam durch diese Aktion, kam ich da halt so ein bisschen raus. Ich war auch so ein bisschen geflasht von dieser Situation, aber hatte halt das Gefühl, ich kann das jetzt viel formaler sehen.
Ich hatte so ganz links meine Position bei der Aktion gefunden und achtete darauf, dass niemand eigentlich in den Weg läuft, und guckte, dass die Mädels genau, also zur Performance zeitig loslaufen. Und dieser Moment, den Lulu auch beschreibt, also mal sich umzudrehen und zu merken, wer denn eigentlich noch mit auf dem Marktplatz steht, das gab es nicht. Das ist so fesselnd, weil man hat halt so lange darauf hingearbeitet, dass man endlich an diesen Punkt kommt und das einfach funktioniert und steht. Und der Moment, also man konnte nicht weggucken.
Für mich war das interessant, als Zuschauerin zu sehen und dann diese Leinwand vor sich zu haben, wo die Hand im weißen Handschuh Sätze schreibt. Und am Anfang ist es so ein bisschen, wenn man gar nichts weiß, dass es auch einfach irgendwelche Urlaubsgrüße sein könnten. Oder Leute, die in die Fremde gehen und irgendwas dort ausprobieren. Also am Anfang weiß man nicht genau, was passiert. Es könnten auch Beziehungsbriefe sein. Und im Laufe der Zeit verändern sich diese Sätze. Und ich bin mir nicht sicher, ob das alles historische Sätze sozusagen sind oder Originalzitate aus Briefen und Postkarten, ob dir selber aus Zeugenaussagen Sätze zusammengestellt habt. Vielleicht könnt ihr dazu was sagen, zu der Auswahl der Sätze. Wie sind die Texte zustande gekommen?
Hauptsächlich Zitate von Zeitzeugen und viele einfach auch vielleicht Aussprüche, die aus der Problematik irgendwo mal aufgetaucht sind. Also sie haben sozusagen einen Zeugen mit dran, sind nicht ausgedacht.
Und auch aus Postkarten und Briefen hatten wir auch aus Büchern Sätze, und wir haben dann fragmenthaft die Sätze dann einfach so Cut and Paste rausgenommen und neu zusammengestellt, weil wir diese Kombination haben wollten, was du gerade eben beschrieben hast, dass man so einen Anfang hat und dass man wirklich nicht weiß, was diese Hand schreibt, weil es sehr harmlos anfängt mit liebe Mami, mir geht's gut und liebe Grüße aus Shanghai oder von wo auch immer. Im Laufe der Zeit, der Film ist 20 Minuten und dazwischen gab es ja auch diese Textauszüge aus diesem Vortrag von 1902 von Dr. Leopold Rosenack, den Rabbiner aus Bremen. Das war übrigens der erste Rabbiner in der Stadt und er hat sich sehr gegen den Mädchenhandel engagiert. Er hatte eben bei diesem Vortrag auf der Rabbinerversammlung in Frankfurt gehalten und daraus sind halt Auszüge genommen worden, die dann gesprochen wurden und zwischen die Sätze dann eingebaut. Und für uns ist es ja auch eigentlich gut, mit einer Zuschauerin zu reden, weil ich fand das ja auch spannend, dass wir alle vier quasi gar keine Zeit hatten, um unseren Zuschauer zu bemühen, weil wir wirklich sehr damit beschäftigt waren, dass diese Performance auch genauso läuft, wie wir wollen. Wir hatten ja alles im Kopf. Wir wussten bis zum letzten Moment nicht, wie das sein wird. Und hatten halt technisch einen Ablauf. Aber trotzdem ist es natürlich sehr interessant zu wissen, was eine Person aus dem Zuschauerraum gesehen hat.
Was für mich spannend war, war einmal der Ort, der Marktplatz mit dem Schütting und diesem Schild da drauf in altehrwürdiger Schrift, Buten und Binnen, Wagen und Winnen, wo sozusagen so eine ganze Marktlogik mal eben auf den Punkt gebracht ist mit allen ihren Vor- und Nachteilen oder Auswüchsen, die das haben kann. Das war eine spannende Sache, dieses Gebäude zu haben, auf diesem Marktplatz zu sein, vielleicht als zweites, wo sonst sehr viele politische Aktionen auch stattfinden. Also ein Ort, wo Kundgebungen zum 1. Mai sind oder irgendwelche anderen politischen Gruppen sich versammeln, auch ganz unterschiedlichster Couleur und gleichzeitig ein Platz, der Marktplatz heißt, wo aber kein Marktplatz mehr ist. Also höchstens irgendwie so ein kleiner Jahrmarkt noch. Und dann gab es diese vorbeifahrenden und gehenden Passanten, wo ich mich gefragt habe, was nehmen die eigentlich wahr, wenn die dieses Grüppchen an Leuten sehen, die vor einer Leinwand stehen, wo eine Hand im weißen Handschuh Sätze aufschreibt. Und die meisten, die ich beobachten konnte, sind einfach weitergefahren, wo ich dachte, okay, die denken sich irgendwas, man weiß nicht genau was, aber die bleiben nicht stehen. Also es ist nichts, was so in den öffentlichen Raum offensichtlich eingreift, was einen zum Innehalten bewegt oder vielleicht nur für einen kurzen Augenblick und dann geht man weiter, weil man nicht verstehen kann, was da eigentlich passiert. Ihr habt es als Kunstaktion gemacht, die sich mit historischen Fakten einerseits auseinandersetzt, die aber nicht diese Fakten in den Vordergrund stellt. Also man sieht keine Tabellen oder Zahlen oder irgendwas, wo es um eine Dimension des Frauenhandels heute oder in vergangenen Zeiten geht, sondern man hat halt diese Sätze. Also man hat gleichzeitig was etwas sichtbar macht, was aber auch ganz viel im Unsichtbaren lässt. Und für mich war die Frage, ist das eigentlich in erster Linie eine künstlerische Aktion oder gibt es auch eine politische Dimension da drin? Und ich weiß nicht, ob das bei der Vorbereitung auch eine Frage für euch gespielt hat.
Das war auf jeden Fall mal kurz ein Thema, ne? Wir haben da irgendwie mal ein bisschen drüber gesprochen.
Ich würde sagen, dass es mehr als kurz ein Thema war. Ich glaube, wir haben mindestens schon ziemlich viel darüber diskutiert oder in der Zeit so, okay, wie weit geht man überhaupt rein in den heutzutage in das Thema? Wie klar stellt man jetzt da, dass es jetzt um Frauenhandel geht und um Frauenhandel heute? Ob das jetzt nur so, nicht nur, aber ob das jetzt Anspielung sein soll, dass man wirklich selber die Frage sich stellt, okay, krass, das ist jetzt von 1902 und dann man weiß irgendwie schon oder dass dieser Bewusstsein über die Thematik die heutzutage geprägt ist, dass man selber dann die Brücke macht. Nein, es geht nicht um Prostitution in den ersten Sinn.
Also wir haben uns lange darüber, also um zwei Sachen unterhalten. Erstens, das eine war, wie wollen wir eigentlich diese Aktion kreieren? Soll das mehr, weil es war klar, dass wir ganz schnell in eine Politaktion reinrutschen können, wenn wir zu plakativ werden. Weil wir hatten das ja auch so konzipiert, dass wir eigentlich überlegt haben, also wenn wir jetzt irgendwie einfach projizieren würden, stopp den Frauenhandel, dann sind wir ja genau da an dem Punkt, wo wir eine politische Demonstration haben. Natürlich finden wir Stopp den Frauenhandel. Und was wir ja eigentlich aufgezeigt haben, ist, dass 1902 dasselbe Thema war, wie es heute immer noch ist. Und dass es eigentlich eine Schleife ist, die sich nicht verändert hat. Also es ist ein altes, langweiliges Thema, was sich leider nicht geändert hat in der Zeit. Vor allem auch, weil wir zwischen uns auch natürlich von den Zeitzeuginnen, die Sätze und die Filme, die wir uns angeguckt haben und auf der Beratungsstelle, wo wir waren, wo wir versucht haben anzuknüpfen an dem Historischen und dem Heutigen, uns natürlich auch überlegt haben, wie gehen wir eigentlich mit diesem Material um und wen lassen wir sprechen. Und schlussendlich war es auch sehr schwer, einen Weg zu finden, überhaupt die Geschichte da irgendwie ans Tageslicht zu bringen, vom historischen Standpunkt und dann versuchen auch noch von heute die Situation klarzumachen, dass sich nichts geändert hat, dass halt heutzutage immer noch Frauen und Mädchen verschleppt werden, nur dass es hat sich nicht mal geografisch viel geändert, außer dass aus Deutschland keine Mädchen mehr verschleppt werden, sondern Deutschland ein Land geworden ist, wo Frauen und Mädchen halt hin verschleppt werden.
Also ich glaube, ja, das altweilige Thema, wie du das genannt hast, da würde ich echt eher vorher bin auch, dass es ging uns auch um die Struktur, in der Struktur des Handels, wie die Struktur sich, ich würde sagen, nichts hat sich verändert, viele kleine Sachen haben sich verändert, aber im Prinzip sind auch viele erstaunlich gleich geblieben. Also das war für mich auch dann der Punkt, welcher man dann hervorheben wollte oder welche wir dann hervorheben wollten. Andererseits auch, wie ich das auch verstanden habe, wollten wir auch jetzt in diese Politaktion nicht so direkt rein, weil man da auch super viele andere Themen hat, wie zum Beispiel sexpositiver Feminismus und diese ganzen komplexen Themen, die jetzt sehr schwer ergreifbar würden in diesem Rahmen und wo wir uns auch nicht unbedingt getraut haben, das jetzt irgendwie nur so mit plakativen Spruch irgendwie zu vielleicht daneben treffen oder anders. Aber darüber haben wir auch sehr viel diskutiert und das sind genau die Sachen, die man dann auch selber, okay, also vieles, man sieht auch erstmal, wenn die Sachen fertig sind, so okay, was man eigentlich vielleicht doch anders machen könnte oder wenn man, ja, das ist halt die Gefahr auch in solchen Aktionen, aber auch, da lernt man irgendwie.
Also zu langweilig habe ich reingebracht vor allem, das habe ich euch nämlich noch nicht erzählt, ich habe ja eine Kritik gehört, dass jemand aus dem Publikum anscheinend gesagt hätte, dass, oh, das Thema ist ja voll langweilig, kennen wir ja schon. Und ich musste darüber lachen, weil ich dann dachte, ja, leider, Punkt. Und fand aber die Kritik dann spannend, weil ich ja dachte, das ist so langweilig. Wie kommt man eigentlich auf diese Langeweile bei so einer Thematik?
Als Konsumentin schon, kommst du, weil wenn du irgendwie jetzt etwas machen würdest, was 3 Minuten ist, ne, was wir auch vorher überlegt haben, Flashmob-mäßig oder irgendwie andere Formate oder etwas so Spektakelmäßiges, dann hast du vielleicht diese Kritik in dem ersten Blick nicht, aber ist das Wichtige, dass man so als Kriterium sich nimmt, nee, wir müssen jetzt doch auch mit diesem Thema den Leuten irgendwie beliebig jetzt so hier was Cooles zeigen? Also,
ich glaube, die Kritik war eher inhaltlich, dass die Thematik langweilig ist, weil kenne ich ja schon. Aber das fand ich ja dann spannend, weil es ja eine alte Thematik ist und dieses kenne ich ja schon dann so offen bleibt, weil sich in der Struktur einfach nicht viel verändert hat.
Das Gleiche gilt vielleicht auch für den Schluss der Performance, wo die Frauen in den Brautkleidern oder mit langen Schleiern vorne stehen, beleuchtet werden und auf dem unschuldigen Weiß das Angebot bestimmt die Nachfrage und die Nachfrage bestimmt das Angebot erscheint, weil das auch ein alter Satz ist und wo man genauso gut sagen kann, das kennen wir schon oder sozusagen das ist so die althergebrachte Kapitalismuskritik. Und gleichzeitig ergibt sich daraus ein Zusammenhang, wo plötzlich klar wird, es ist eben nicht nur eine künstlerische oder historische oder politische Dimension, sondern es ist eigentlich etwas, was uns alle überall und ständig betrifft und wo es auch um die eigentliche eigene Verantwortlichkeit geht, die man mit dem Thema haben kann.
Das Schrift haben wir auch angepasst.
Wir waren sehr inspiriert von Buten und Binnen und
Wagen und Winnen. Hätte die Aktion an einem anderen Ort in Bremen genauso gut funktionieren können oder war der Marktplatz ein besonders sprechender Ort für die Aktionen.
Ich glaube, das sagst du ganz passend, ein ganz sprechender Ort. Thematisch einfach, weil es um Handeln auf dem Marktplatz geht. Und die andere Sache ist auch einfach, man versucht ja, Menschen zu erreichen. Und wenn wir das hier oben irgendwo in der Überseestadt machen oder weiter noch Richtung Bremerhaven raus, dann stehen wir da nicht zu 50 oder 70 Leuten. Wahrscheinlich sind dann wir 5 da und 7 andere. Und das wäre schade.
Es gibt ja einmal das Wort der Handel, es gibt aber auch noch das Verb handeln. Also sozusagen, es gibt auch die Idee, dass aus der Aktion noch heraus weiter was entsteht. Also sozusagen, dass die, wie kann ich das beschreiben? Also man sieht diese Sätze, die was sehr Fragmentarisches haben eigentlich, und gibt sozusagen noch was darüber hinaus, was es zum Mitteilen gibt, oder?
Meinst du es genau an konkreten, diesen Projekt, was wir wollen, dass die Leute nehmen, oder?
Genau, sozusagen gibt es irgendwas, was, ja, was ihr, dass ihr zum Handeln durch die Aktion mitgeben, vorgeben, was auch immer könnt.
Also ich glaube, in dem so ganz agitativen Sinn haben wir jetzt uns versucht, jetzt nicht so ein direkte Message, so nicht, also so formuliert. Es, ich glaube, es ist eher so, ja klar, manche Sachen, okay, das kann einfach nicht sein, dass wir schon so lange die gleichen Probleme versuchen zu lösen und einfach immer wieder neu öffnen müssen und neu thematisieren, weil es einfach so viel Unsichtbares ist. Und das hat auch viel zu tun mit der Frage, warum wir jetzt nicht so vielleicht mit den Zahlen oder mit dem aktuellsten Stand dann irgendwie jetzt da gearbeitet haben, weil es ja eher so den anderen Richtung genommen würde. So, ich muss jetzt vielleicht jetzt nochmal ein bisschen so überlegen, wie ich das formulieren will.
Also. Ja, die Frage nach wie geht es, also wie ist es passiert oder wie passiert es heute noch, als aufzulisten, wie viele Frauen es zum Beispiel sind, oder? Oder wie jetzt gesetzlich Verfassung steht, oder?
Ja, also eine Frage ist, was sollen die Leute mitnehmen? Das würde ich sagen, einerseits dieser Moment, sich zu fragen, was das ist, aha, von wann kommt das, was bedeutet das, oder halt auch einfach die Sachen dann nachschauen, an den Web da selber irgendwie rausfinden können und so zum Nachdenken bringen. Das wäre sozusagen eine Antwort. Und die andere Sache, die ich dann ein bisschen jetzt so unklar beigebracht war diese Frage, ob man jetzt wirklich mit dem, wie sagt man das, wenn man so analytisch jetzt arbeitet und sagt, okay, heutzutage haben wir immer so und so viele Frauen, wird jetzt als Zwangsprostituierte hier und so gearbeitet, oder solche so wirklich aktuelle Themen, die vielleicht die Zuschauer dann damit verbinden, den Richtung haben wir uns bewusst entschieden, dass wir das nicht bearbeiten.
Wie du auch so schön gesagt hast, es ging ja auch um einen Denkanstoß, und das war uns eigentlich während der ganzen Arbeit, also als wir noch am Nachdenken waren, wie wir das machen können, wie können die Leute darauf reagieren, wollen wir einen Flashmob machen, wenn ja, wie könnte das aussehen, wo können wir die Leute quasi hinsteuern, oder beziehungsweise was können wir ihnen mitgeben, dass sie nach Hause nehmen, und das war ja eigentlich unser Allerschwerstes, um da irgendwie etwas zu finden, weil wir so eine pragmatische Zahl ist. Weil da müsste man auch wieder zurückgehen und sagen, was war früher, und dann spielt man wieder mit diesen ganzen Zahlen, und das war ja für uns, also ich hatte das Gefühl, dass wir da immer, weil wir auch mal eine Zeit lang versucht haben, mit Zahlen zu arbeiten, dann haben wir die doch auch noch projiziert auf den Rücken, und dann fanden wir die Zahlen dann doch nicht mehr gut. Und so ging das ja immer wieder weiter, dass wir eigentlich immer wieder mit Ideen gekommen sind und die dann wieder verworfen haben, wie das halt in so einem Prozess drin ist. Und es war eigentlich wirklich, es war eine Herausforderung. Also jetzt nicht im Negativen, sondern auch im Positiven, weil wir uns wirklich überlegen mussten, was wollen wir eigentlich am Schluss aussagen und wie kann man so ein Riesenthema in ein paar Sätze zusammenfassen. Und schlussendlich haben wir uns wirklich nur auf einzelne Sätze konzentriert.
Die weiße Hand die Hand im weißen Handschuh, spielt ihr in diesem Prozess auch eine besondere Rolle oder gab es irgendeine Idee dazu?
Also wir hatten am Anfang den Plan, dass die Schrift auftaucht, dass es quasi einfach so eine geschriebene Schrift ist, die da auftaucht. Und es war ein ziemliches technisches Hin und Her, das zu schaffen. Was halt interessant ist, ist, dass es eine kleine Anonymität noch.
Nein, das war alles Konzept. Die Leiter hat sich im Brolik für das und das und das und das.
Ja, aber am so Ende ist es. Am Ende ist es ja,
also
so.
Wir haben uns dazu. Also, ich meine, war es ja dann auch, weil wir uns ja, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, wie das ja so ein Prozess einer Arbeit ist. Man kreiert etwas, man verwirft es wieder. Man macht wieder was Neues, man findet scheiße, was man gemacht hat, dann findet man es wieder gut. Und dann ist das am Schluss ja eine Kombination aus allem. Und die Geschichte mit der Hand und dem Film war ja tatsächlich so, dass wir tatsächlich, also wir haben ja über Technik überlegt, wie wir das lösen können, was wir eigentlich am Anfang wollten, sind aber zu dem Punkt gekommen, dass das mit der weißen Hand wirklich eine Anonymität gibt, wo wir dann gut fanden. Also das hat dann in dem Prozess, wurde es dann zum Konzept, obwohl wir eigentlich am Anfang ein anderes Bild im Kopf hatten, war das aber genau das, wo wir am Schluss gedacht haben, es ist spannender, es kriegt eine Spannung im Verlauf des ganzen Bildes, weil die Hand ist ja immer wieder eine neue und da passiert dann auch was.
Das ist das Schöne, wie die Technik auch so mitspielt und dann so den Konzept mitgestaltet. Und dann haben wir uns im Endeffekt wirklich sehr gefreut. Und für mich war das irgendwie so, wenn ich das erstmal auch gesehen habe, das hat Katharina irgendwie Tests gemacht und war so, ach, ja, wie toll, das ist genauso diese delikate Thema, so also mit dem Handschuh und dann so, ja, wenn wir schon darüber sprechen müssen und solche Ängste manchmal auch schon so umdrehen, widerspiegeln, wegwischen, andersrum. Also das sind für mich auch so wirklich so die technischen, technisch-praktische Tätigkeiten, die aber in deren Symbolik wirklich sehr viel mit dem Konzept Entwicklung zu tun haben, was sich dann wieder irgendwo aufbaut, dass man das wieder den Moment eingreift.
Die Entscheidung, diese Sätze schreiben zu lassen, während zum Teil während dieser 20 Minuten die Rede von Rosenberg zu hören ist, aber sonst keine Musik, keine anderen Tonspuren zu unterlegen, wie ist die zustande gekommen? War das eine bewusste Entscheidung? Ist das einfach so entstanden?
Wir uns, glaube ich, alle ziemlich einig drüber, auch was diese Momente sind, wo man den Rosenberg-Text nochmal hört, dass der einfach laut über den Marktplatz schallen muss. Und da sind so viele Zwischengeräusche, von der Bahn kommt immer was rüber, die Kirchenglocken, die kommen, Leute reden halt auch viel, also, oder sind laut, das hat halt eine Akustik auf dem Platz, da brauchen wir keine Musik mehr.
Das Einzige, was wir hatten, war, man hört die Hand, wie sie kritzelt. Das sind die einzigen Nebengeräusche, die wir haben, die man auch hört. Und das war uns auch wichtig, dieses Geschriebene, weil es hat ja auch etwas Notizenhaftes und auch Anonymes.
Wie ist das Verhältnis von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit? Also ihr habt das ist jetzt ein paar Mal im Gespräch schon aufgetaucht, dass man zum Beispiel weiß man nicht, wer schreibt. Man weiß nicht, wie viele Sätze von einer Person sind, wie viel eine Geschichte erzählt wird oder inwieweit das unterschiedliche Geschichten sind. Man hat nur diese Sätze. War das ein Thema bei euch?
Es war ein Thema in dem im Sinne von der Anonymität, dass wir eigentlich nicht wissen, wer die Frauen sind und wer die Frauen waren. Und dass es auch schwierig ist, rauszufinden, wer sie waren, weil die Frauen und Mädchen darüber nicht reden. Oder eher selten. Es ging ja auch darum, quasi über Schrift so einen ganz kleinen Moment aufzuzeigen, was ein Gefühl sein kann oder was da passiert ist, ohne die Sensation des Opfers zu haben. Wir haben halt auch während des ganzen Workshops nicht mit Zeitzeuginnen geredet. Wir waren zwar auf einer Beratungsstelle, aber das wollten wir auch nicht, weil es auch nicht darum ging, dass jetzt jemand hier sitzt und uns quasi einen Seelenstriptease abgibt und alle schreckliche Dinge erzählt, sondern es ging ja auch darum, das Verhältnis zwischen Geschichte und heute und wie können wir eben mit Fragmenten umgehen, die wir finden, um den Frauen und Mädchen halt auch eine Stimme bzw. das Wort zu geben, ohne dass man sie entblößt und ohne dass sie sich selber entblößen müssen, weil es geht nicht darum, welches Gesicht dahinter steht. Und ich weiß, dass es heute halt total viel, wir haben ja auch mehrere Filme geguckt und auch Dokumentationsfilme Und soweit ich mich erinnere, gab es einen, den habe ich rumgeschickt aus Bangladesch. Und da ging es, das war halt spannend, weil da war die Kameraführung nämlich genau die, dass so lange auf den Frauen irgendwie die Kamera gehalten worden ist, dass man eigentlich schon so mitgefühlt hat und das so schrecklich gefunden hat, dass bei mir zum Beispiel eine Wut hochkam, weil ich dachte jetzt, die Frauen sind doch schon so entwürdigt, warum müssen sie nochmal entwürdigt werden? Ist das, wie wir mit solchen Themen umgehen müssen? Können wir nicht einfach irgendwie verstehen, wenn wir einen Satz lesen, also sensibel dafür sein, was da eigentlich passiert und darüber nachdenken, ohne dass wir direkt immer vor irgendwelchen Leichenbergen stehen und mit total krassen Bildern und Emotionen von Leuten konfrontiert werden, die das auf einer Ebene, wo man sich dann fragt, wer, also mein Problem ist da tatsächlich, warum muss man so weit gehen, um eine Person zu entblößen, damit eine andere Person überhaupt verstehen kann, was da passiert ist. Die Person zu schützen, denke ich immer, sie muss nicht zum zweiten Mal oder zum hundertsten Mal nochmal entwürdigt werden von einem Publikum.
Sie wird die Objektivität oder Fakten wahrgenommen. Man muss das ja also alles irgendwie empirisch, analytisch mit den Namen, mit den konkreten Identität, mit den Fakten so dargelegt sein, in dem Sinn zu überzeugen zu können. Also das ist auch etwas, was ich sehr kritisch finde, also sehr problematisch finde.
Habt ihr nach der Aktion besondere Form von Lob oder Kritik erhalten?
Also ich habe durchaus auch positive Kritik mitbekommen, muss aber sagen, wir waren also zu meinem Teil so mit dem Abbau beschäftigt, genau wie mit dem Aufbau, wie er wieder technische Probleme zu lösen hatten, wohin das Equipment kommt, dass ich mich ehrlich gesagt gar nicht so darauf konzentrieren konnte und ich habe mich irgendwann mal umgedreht und da war keiner mehr da.
Den war zu kalt.
Der letzte Moment war so, da war so eine Spannung mit drin und so viel Adrenalin. Wir haben es nie real gesehen, wie es sein wird und es hat perfekt geklappt. Auch mit dem Schluss der Kirchenglocken war das ja für uns genauso eine Premiere.
Habt ihr anschließend mit Leuten darüber gesprochen, also ein paar Tage später?
Also ich habe an dem Abend schon so ein paar Sachen noch gehört, also so die man dann wahrscheinlich schnell und kurz nach so einer Aktion irgendwie hören kann, wie, oh, das war, oh, da habe ich aber Gänsehaut bekommen oder jetzt habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr auf Party zu gehen, es war ja ein Freitagabend. Also so Kommentare kamen, aber so ein richtiges Gespräch war noch nicht da.
Wir haben eine Party verloren.
Nicht schlecht.
Ja, ich habe nur kurz direkt nach der Aktion gehört, dass jemand ein bisschen enttäuscht war, dass er sich nicht so, also er hat sich nicht so richtig mitgenommen gefühlt als Zuschauer oder so. Kam vielleicht auch selber nicht so richtig rein. So, das war so ein bisschen das Einzige, was ich gehört hatte. Dass
ich habe auch sehr positive Sachen gehört.
Weil die Kritik, die du gehört hast, dass nicht mitgenommen werden, kann ja auch als Teil des Konzeptes sogar auch verstanden werden. Oder so ging mir das ein bisschen. Ich fand es auch nicht die ganze Zeit einfach reinzukommen oder so genau zu wissen, was passiert hier eigentlich. Gleichzeitig ist es genau die Situation der Frauen, die halt irgendwo hingebracht werden und auch nicht wissen, was als nächstes passiert. So. Und von daher passt es vielleicht auch ganz gut, das nochmal im Außen abzubilden, was eventuell im Innern passiert sein könnte.
Also ich habe noch eine Kritik gehört, fällt mir gerade ein, dass es schade war, dass die Frauen als Opfer stigmatisiert wurden. Sich diese Person eher gewünscht hätte, dass man so, was ich dann auch interessant fand, weil die Frauen eigentlich auch historisch, also es ist ja ganz selten, diese Selbstbefreiung ist ja schön und gut. Es ist schwierig, es ging ja auch darum darzustellen, was passiert ist und den Frauen auch irgendwie ein Wort zu geben. Den Bogen darüber zu machen von wegen, ich habe mich davon befreit und jetzt ist alles wieder gut und ich bin eine starke Frau oder es ist alles vorbei, ist, finde ich, in dem Rahmen total schwierig und wüsste ich auch überhaupt nicht, wie man das aufzeigen sollte, weil wir reden hier von Zwangsprostitution und die Frauen sind in dem Moment unterdrückt und die sind teilweise eingesperrt irgendwo und kommen da einfach nicht raus. Und dann ist es mir total schwer, das irgendwie einen Weg zu finden, wann sie dann als Heldin darstellen soll, weil ich finde, es geht ja auch darum, die Außenwelt sensibel dafür zu machen und zuerst muss ich sie ja sensibel machen und dann kann ich vielleicht anhand von einzelnen historischen Personen eine Heldin finden, und die gibt es ja auch in der Geschichte, auf die bin ich ja durch meine Recherche auch gekommen. In Buenos Aires gab es die Rachel Liebermann, die 1930 einen ganzen Zuhälterring angezeigt hat und vor Gericht gebracht hat. Das war der größte Prozess, den es damals in Argentinien gab. Und von etwa 410 Zuhältern sind 108 ins Gefängnis gewandert. Und das ist eine wahnsinnige Leistung. Und Rachel Liebermann war auch nicht im klassischen Sinne Zwangsprostituierte. Sie hat eine andere Biografie, wie sie da reingekommen ist, obwohl die Zuhälter, die sie angezeigt hatten, haben Frauen verschleppt aus Osteuropa. Wenn ich diese Kritik höre und dann sie in meinem Kopf habe als Biografie, wo ich weiß, okay, sie konnte sich quasi befreien, ist aber trotzdem in der Gesellschaft kein Name. Es interessiert niemand, ob es mal eine Prostituierte gab, ein Zuhälterring angezeigt hat. Und dann ist die Frage, wie geht man den Schritt weiter und nimmt halt die Zwangsprostituierten, die auch, wenn ich von der Geschichte her betrachte, meistens auch anonym bleiben wollten. Oder wenn sie überhaupt irgendwie da rausgekommen sind, dass sie sich rausgeheiratet haben, dass sie versucht haben, ein normales Leben zu haben und genau diese ganze furchtbare Geschichte zu vergessen. Und das war vielleicht ihre Heldentat, die sie geschafft haben, für sich einfach irgendwie einen normalen Alltag zu kriegen. Das kann man aber nicht in einer Performance mal so erklären ohne die Vorgeschichte, weil da sind einfach zu viele offene Wunden und die verheilen auch nicht so einfach. Und da frage ich mich, wie kann man überhaupt damit umgehen und den Frauen auch irgendwie die Möglichkeit geben, darüber zu reden. Und das, finde ich, ist erstmal so aus meiner Ansicht an das Erste, worüber ich nachdenke, ist, denen überhaupt das Wort zu geben, weil es nicht darum geht, wieder so eine Heldengeschichte aufzubauschen. Sie hat es geschafft, sie ist toll, sie ist kein Opfer mehr. Es ging uns ja auch nicht um diesen Begriff und da kommt ja auch niemals Opfer auf und auch nicht Täter, außer dass der Rosenack erzählt von den bösen Zuhältern und was sie tun. Und natürlich kommt in diesem Vortrag für uns, wenn man zuhört, hat man schon dieses Opfer und Täter drin. Aber durch die Nachfrage und das Angebot wird ja auch wieder der Konsument mit reingezogen. Und schlussendlich ist es genau das, was die Geschichte dann wieder rund macht und in den öffentlichen Raum stellt und sagt, hey, das ist ein allgemeines Problem. Und das geht nicht nur um Opfer und Täter.
Ja, vielleicht geht es auch einfach darum, etwas zur Sprache zu bringen. Und das ist genau durch das Aufschreiben der Sätze passiert, mit den Stimmen der betroffenen Frauen. Du hast jetzt ein bisschen was sehr Gelungenes an der Aktion angesprochen. Gibt es noch andere Sachen, die ihr als sehr gelungen betrachtet?
Wie schnell sich zum Beispiel diese Frauen gefunden haben für die Performance. Die haben super gut zusammengespielt. Das war von der Altersspanne, da lagen vielleicht so 20 Jahre zwischen, 25 Jahre. So gab es ja diese Schrittchoreografie sozusagen bis vorne vor die Treppe vor und dann auch diesen Moment abzupassen, wenn das Kleid nach hinten geworfen wird, wenn es niedergelassen wird, wenn sie alle gemeinsam wieder den Platz verlassen. Super.
Ich konnte mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ziemlich beeindruckend, als der dann losgesprochen hat und das so eine Intensität hatte. Das war sehr gut. Und ich hab das ja auch zusammengeschnitten und es war aber nicht dieses, also einfach diese Lautstärke oder diese, ich weiß nicht, in diesem Raum auf dem Marktplatz war das einfach nochmal total, hat mich total fasziniert nochmal.
Ich muss dazu stimmen, ich fand das auch in dem Moment so erträglich, würde ich sagen. Nein, ich hatte wirklich sehr Probleme damit, dass es dann, also das einzige Stimme, die dann hörbar wird und die sozusagen das erklärt, ist eine männliche Stimme. Muss ich sagen, einfach. Und da haben wir auch sehr viele Diskussionen. Also selbstverständlich, klar, faktisch, klar, das ist die Rede von Gabi Rosenack. Aber irgendwie hatte ich dann wirklich damit schon, hatte ich Angst, wie das wird. Und also persönlich hat mir das gestört. Also von denen wird das Gefühl, welche ich haben will, wenn ich dann plötzlich auf dem Marktplatz die männliche Autoritätsstimme höre, will das nicht genau das, was mir das Gefühl versaut von dem Ganzen. Aber fand ich das erträglich und das hat mir richtig erleichtert.
Und der Konflikt war ja, der Text ist von einem Mann und klar ist die Gefahr, dass es dann sehr bevormundet sein könnte, wenn es dann ein Mann ist, der den Text vorliest.
Andererseits ist es vielleicht auch eine Widerspiegelung einfach von realen Machtverhältnissen. Also natürlich gab es auch Frauen aus der Frauenbewegung, die sich genauso zu dem Thema geäußert haben. Aber vermutlich hatte ein Mann einfach das Wort eines Mannes ein anderes Gewicht. als das von Frauen. War Rosenack eine Ausnahme, dass er sich als Mann zu dem Thema geäußert hat?
Da ich mich aber mehr mit der jüdischen Zuhälterei bzw. auch den Gegnern der, also die jüdische Gegner der, des Frauenhandels auseinandergesetzt habe, sind da halt auch viele Frauen wiederzufinden, die sehr wortstark waren. Wir haben hier eine Bertha Pappenheim, die bei Frankfurt Neu-Isenburg das erste Frauenhaus, jüdische Frauenhaus aufgebaut hat. Und auch in Hamburg gab es eine Frau, die das gemacht hat. Und man findet immer wieder Frauen, die ganz viel gemacht haben, aber wie die Geschichtsschreibung halt so ist, wie wurden die Frauen in der Zeit behandelt? Und ich habe in Schriften schon Sachen gefunden, das fand ich sehr spannend. Welche Frau wurde gerettet und welche nicht? Das habe ich aus der, in Schriften über die Sozialarbeit im Allgemeinen gefunden, glaube ich auch in Bremen, dass Frauen, die schon in der Prostitution gearbeitet haben, die wurden dann so als Gefallene eingestuft. Die wurden dann eher nicht, denen wurde nicht versucht zu helfen, weil die ja schon gefallen waren. Aber die Frauen, die halt, wo es noch nicht so weit gekommen ist und es hätte und es sein könnte, die hat man noch versucht zu retten. Und das geht natürlich da auch extrem um Frauenbild, das man um die 1900 hatte. Und auch um Sexualität und Schamgefühle und Hygiene war ja ein ganz großes Wort. Wo man dann halt auch von den Frauen, die rumgereist sind, wie die Bertha Pappenheim nach Galizien, um überhaupt zu beschreiben, was da alles passiert ist, die hatten ein anderes Frauenbild. Und dann hatte man auch noch ein anderes Klassenverständnis. Und das spielt alles mit rein. Also das ist für uns auch so komplex zu verstehen. Dieses ganze Thema kann man nicht in einen Film verfassen, weil das einfach viel zu komplex ist. Diese ganzen Geschichte, da muss man erstmal verstehen, was ist überhaupt in der Zeit alles passiert. Was waren die politischen Strömungen? Was hat man unter Hygiene verstanden? Dann gab es noch die Problematik mit den Geschlechtskrankheiten. Dann haben wir zum Beispiel Hamburg 1910. In jedem Krankenhaus hatte jeder Zehnte war Syphilis infiziert. Also nur um so überhaupt so eine Idee zu geben, was das überhaupt bedeutet hat, eine Prostituierte zu sein. Und das nimmt solche Ausmaßen an, die wir gar nicht mehr nachvollziehen können, weil wir einfach in einer anderen Zeit leben.
So diese Kritik, dass die Frauen jetzt nicht als, warum die als Opfer da dargestellt waren. Und die ganze unsere Thema von, wie die dann jetzt mit dem Strumpfhausen und was wir da alles irgendwie diskutieren, wie schmerzhaft das Prozess das war, dass wir genau diesen Schritt, die nehmen sich die, reißen sich die Kleider weg und gehen dann diesen Schritt in Alter. Genau das war unsere Angst oder halt nicht Angst.
Das war unsere Intention, war, dass in dem Moment vom Ende der Performance, bei diesen Brautkleider, die die Frauen getragen haben, was eigentlich mehr, es waren nicht unbedingt Brautkleider, kann man so assoziieren, es ging eigentlich auch um so Abendkleider und bei Weiß wird halt viel projiziert schon von selbst.
Unschuld.
Und diese Kleider wurden aber nur von hinten drapiert und über die Kleider, die Personen quasi anhatten, drüber gezogen und die hatten die unter einer Jacke. Die sind quasi in der Performance aus dem Publikum rausgelaufen, haben sich zu zehn versammelt, haben ihre Jacken am Boden geschmissen, dann diese Kleider und nachdem auf ihrem Rücken die Nachfrage bestimmt das Angebot und das Angebot bestimmt die Nachfrage projiziert worden ist, haben sie sich die Kleider vom Leibe gerissen. Die waren halt so gemacht, dass man die wegreißen konnte und die haben sie quasi am Boden geschmissen, sodass der Spruch auf die liegen gelassenen Kleider liegt. Und die sind aber zurück ins Publikum gelaufen.
Innerhalb unserer Gruppe war das sehr interessant zu beobachten. Ich fand das ziemlich toll. Also, am Anfang war die Idee, dass die...
Wir haben überlegt, auf Strumpfhosen zu projizieren.
Genau, und dann Claudia war irgendwie, nein, kein Fall.
Wir haben da einen Monat oder länger, waren wir davon überzeugt, dass wir das tun werden, bis dann hier einmal...
Wir können dann nicht 10 Frauen hinstellen, die in 2-3 durchsichtigen Strumpfhosen, am besten darunter hautfarbene Unterwäsche, auf dem Marktplatz bei den Temperaturen sich bewegend. Damit drehen wir das Ganze um, wofür wir gearbeitet haben.
Die Haut vom Mensch auf Projektionsfläche, das war ja eigentlich das, was wir spannend fanden daran, weil die Projektion hätte ja nur auf den Rücken stattfinden sollen. Aber die größte Problematik der Geschichte war, warum wir uns definitiv dagegen entschieden haben, wie verlassen wir die Performance. Weil die Frauen hätten sich nämlich alle bücken müssen, um nach den Kleidern zu greifen.
Und das fanden wir dann alle furchtbar. Weil die Idee der Fläche eines Rückens als Projektion, das fanden ja alle eigentlich bis zu dem Moment gut.
Gab es noch andere Ideen, die ihr verworfen habt?
Ja.
Weil das ist ganz interessant, das zeigt so ein bisschen, wie nähert man sich eigentlich dieser Thematik an. Also weil dieses Bild der Strumpfhose als vielleicht zweite Haut ist ja vielleicht auch was Naheliegendes, weil es bei Frauenhandel auch einfach so viel um Entblößung, um Entwürdigung geht. Genau, und dann ist aber die Frage, was passiert, wenn das eben auf einer Bühne nochmal aufs Neue dargestellt wird.
Am Anfang denkt man manchmal ganz groß. Und wir haben am Anfang zum Beispiel auch darüber nachgedacht, wie das wäre, wenn da halt, naja, so ein Riesenhaufen an Frauen ist, die nach ganz gewissen Mustern sich auf dem Marktplatz bewegen. Also es ist halt wirklich mehr noch Richtung Choreografie geht. Dass sie sich gegenseitig Dinge zustecken oder dass sie vielleicht auch einen Koffer bei sich haben, auch so mit so Symboliken zu spielen. Oder also man geht da so ein ganzes Bilderbuch vor seinem Auge durch und guckt, was geht. Also weil das ist ja gerade der Moment, den wir jetzt auch ein paar Mal angesprochen haben, von der Historie zu heute auf dem Marktplatz. Wie kriegt man diese Punkte miteinander vereint, ohne dass es dann halt nachher zu einem Theaterstück wird? Auch.
Auf jeden Fall, wenn ich den ganzen Haus dran beleuchten und jetzt nicht nur eine so ausschnittweise Fläche haben, einfach so wirklich die Grenze zwischen den, was den Projektionsfläche und Projektion zerstören.
Stimmt, wir wollten doch das Schüttinghaus mit so einem Mapping vollschreiben. Aber das ist vor allem an die hohen Preise der Technik gescheitert.
Aber das heißt, das war auch ein wichtiges Moment, was du angesprochen hast, das, was projiziert wird, sozusagen näher an uns ranzuholen, also sozusagen aus der Projektion zu befreien, in die Wirklichkeit zu überführen?
Also ja, das Schüttinghaus einfach auch als Symbol, das Symbol dann einerseits den, so mit der Hand Körper beschreiben, Schriften, die öffentliche Orte, also jetzt nicht Graffiti in den, so wie wir heutzutage also Graffiti waren, assoziieren, sondern als Graffiti auch in den Zeit, also so, es wurde immer auch in Geschichte auf die Mauern geschrieben. Das war auch der Ort, wo die Kommunikation im öffentlichen Raum auch so von unten nach oben stattgefunden hat. Umso wichtiger ist es dann, das zusammen zu schaffen, innerhalb den Kompromissen die Idee zu verwirklichen oder so zu entstehen lassen. Und da war ich echt sehr beeindruckt. Auch vor allem von euch, wenn ich dann wieder dazu gekommen bin zu dem Ende, was da alles also so an die Arbeit passiert ist, einfach so. Weil es ist ja super einfach, wenn man sich einmal ausdenkt, was man alles machen könnte, ne? So. Aber dann wirklich so das Tuch zu ziehen.
Woran seid ihr gescheitert?
Ach, wir sind immer wieder an irgendwas gescheitert. weil wir dachten, that's it, und dann war es das dann doch nicht. Also das ist, glaube ich, dieses Prozess, mäßige, wo man dann so plötzlich euphorisch total die gute Idee hat und denkt, ja, das ist es. Und dann schläft man einmal drüber und dann kommen so diese ganzen Kritiken am Morgen und so. Ich meine, wir haben ja lange an der Strumpfhose geglaubt.
Das ist halt auch sehr interessant, also es ist ja auch allgemein, wenn man in einer Gruppe arbeitet, dann gibt es halt so viele verschiedene Ideen und Richtungen und man muss sich ja erstmal irgendwie finden. Und dann merkt man plötzlich so, da gibt es ganz schöne Diskrepanz zwischen was wir uns so vorstellen. Und das fand ich halt super interessant. Welche Kompromisse gehe ich jetzt ein? Oder wo sage ich, ist mir jetzt auch egal? Und wie man auch selber so dann über sich wundert und denkt so, oh, ach so, ja, das stimmt, das wollte ich eigentlich immer nicht. Und jetzt auf einmal stehe ich da und denke, ja, das müssen wir unbedingt so machen. Es geht nur noch so.
Hat sich aus der Aktion die Idee oder mehrere Ideen für andere Projekte daraus ergeben oder wird es irgendwie weitergehen?
Dieses Projekt jetzt als Workshop ist eigentlich so mit der Aktion abgeschlossen. Von meiner Seite aus gebe ich den nächsten Workshop über Bertha Pappenheim in Frankfurt an der Goethe-Uni. Das läuft über die Junge Akademie Berlin und mal sehen, was da passiert. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die mitgearbeitet haben und uns unterstützt und geholfen haben.
Und an diesem Gespräch waren beteiligt
Claudia Piepenbrück,
Eliane Renner,
Katharina Kreuzger,
Lolo Wendelona.
Herzlichen Dank an Jo Hammer. für die Gesprächsleitung.
Den Versuch einer Gesprächsleitung. Soll ich das mal hier ausmachen?
Ja, gerne.